Draftcast Nummer 182. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Puls steigt. Nur noch gute zwei Wochen bis zum ersten Pick in Jerry World. Wir reden drüber, wir reden Football, wir. Das sind Roman und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Hallo Christian. Disclaimer vorweg, auch wenn der Podcast, also ihr den Podcast jetzt ab Mitte der Woche hören könnt. Wir nehmen den am Sonntag auf, 8.4., weil Zeitmanagement und so. Heute sind die Defensive Linemen an der Reihe, haben wir auch im letzten Podcast schon angekündigt, dass der für uns 10 Minuten her ist, für euch ein bisschen länger. Es sei denn, ihr hört unsere Podcasts back-to-back.
Tja, das kann man auch machen, auf einer langen Zugfahrt, auf einer langen Autofahrt, an einem regnerischen Tag. Genau, das ist jetzt vermutlich der viertletzte oder drittletzte Positionspodcast. Wir haben dann noch, das kann man an der Stelle schon mal sagen, noch Tight Ends und Interior Offensive Line Phones. Die werden zusammen in einem Podcast besprechen. Dann geht's natürlich um die Edge Rusher nochmal. Und dann sind dann noch die Positionsgruppen der Inside Linebacker, also nicht Edge Rusher, und der Safety ist offen. Und da werden wir nochmal schauen, ob wir da ein oder zwei Podcasts draus machen. Da werdet ihr euch dann überraschen lassen können. Genauso wer unser Live-Coach dabei ist. 3 Tage, 26. bis 28. Und wer mich dann noch ertragen kann, kann es dann am nächsten Tag in Marburg mit mir persönlich versuchen. Beim GFL-Spiel. Aber zurück zu Interior Defensive Linemen. Eine, ich will nicht sagen, Position, die nicht immer im Rampenlicht so steht, Roman, aber eine Position, die Quarterbacks hassen, denn Inside Pressure ist immer ein Ärgernis.
Richtig. Und schauen wir doch mal, wer das alles so gut kann und wer das nicht so gut kann. 10 Namen, wie immer, haben wir für euch herausgesucht. Dabei haben wir uns jetzt mal ganz strikt nach meinen Top 10 ich kann schon nicht mehr sprechen. Zu viele Podcasts aufgenommen heute schon, Christian. Dabei ist es erst der zweite. Wir nehmen die Top 10 auf meinem Board. Das heißt, wenn irgendwelche Namen heute nicht besprochen werden, dann, weil sie nicht in meinen Top 10 sind. Bei gezielten Fragen zu Spielern, die wir heute nicht besprechen, gern auf Twitter, @maschemist. Oder in den Kommentaren. An @chris5sh, wenn es seine Positionsgruppen sein sollten, zum Beispiel beim letzten Podcast, wenn da irgendein Cornerback ist, den wir nicht besprochen haben, zu dem wir aber noch eine qualifizierte Meinung haben wollt, gerne Christian anschreiben. Oder natürlich auf unseren Seiten Kommentare hinterlassen, auf Facebook, auf blablabla, wisst ihr ja alle schon.
Genau,
fangen wir direkt an.
Und wehe, wenn nicht, dann holt ihr das jetzt nach und folgt uns auf Twitter und
liked so in jedem zweiten, dritten Podcast erzählen wir, wie man uns erreichen kann. Irgendwann kriegt ihr das schon mit. Fangen wir mit den Interior Defensive Linemen an, würde ich mal gleich sagen.
Ja.
Und dort, wie immer, alphabetisch. Als erstes Andrew Brown von Virginia, 6'3", 296 Pfund, Senior aus Chesapeake, Virginia. Ein ehemaliger 5-Star-Recruit, war die Nummer 12 seines Jahrgangs. Das war ja, glaube ich, damals auch diese super Recruiting-Klasse, wo sie auch Quinn Blanding bekommen haben, ne? War das nicht so?
Genau, ich meine, und Quinn Blanding ist halt dieses Jahr auch im Draft. Ich habe den noch nicht gesehen, der steht dann halt entsprechend an.
Safety.
Wenn ich mir die Safety raus. Genau.
Ed Round aber hat 34,5 Zoll Arme. Vom Spielertyp her habe ich ihn entweder als 5-Tech oder als 3-Tech-Strongside-End-Hybrid, wenn man denn eine 4-3 spielen möchte. Auf dem Board habe ich ihn mit einer 3,5, also Mitte dritter Runde.
Darf kurz was einwerfen, Roman?
Du darfst.
Da wir in diesem Podcast sehr, sehr oft von Techniques und dann Zahlen davor sprechen, vielleicht, da es ja auch, ich vermute, dass ein Großteil der Menschen, die uns hört, schon eine gewisse Football-Erfahrung hat, aber vielleicht für die, die noch nicht so die riesige Football-Erfahrung haben, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was ist eine Zero-Technik, was ist eine One-Technik, eine Pre-Technik, was haben diese Zahlen zu bedeuten?
Diese Zahlen haben zu bedeuten, wo man sich als Defensive Lineman den Offensive Lineman gegenüber aufstellt. Das fängt halt an mit der Null, der Zero-Technik, das ist direkt gegenüber dem Center und dann ist die One-Technik Außenschulter-Center und dann wird quasi nach außen weitergezählt. Wenn ihr das euch einmal angucken wollt, googelt einfach irgendwie Football Technique oder irgendwie sowas.
Defensive Line Technique oder Gaps.
Ja. Irgendwie, also es gibt viele Grafiken im Internet zu finden dazu, wo welche Technik steht. Grundsätzlich Zero Technique bezeichnet man Nose Tackle in einer 3-4 Defense. One Technique den großen dicken Run Defender in der 4-3. Three Technique den etwas agileren Pass Rushigeren Defensive Tackle in der 4-3 und Five Technique bezeichnet man die Defensive Ends in einer 3-4 Defense, auch wenn sie sich nicht immer dort aufstellen, aber so ist die traditionelle Bezeichnung. Also sprich, wenn ich sage Five Tech für Andrew Brown, heißt er könnte Defensive End in einer 3-4 spielen oder dann eben Three Tech, also den etwas agileren Defensive Tackle in einer 4-3 oder halt auch unter Umständen auf der Strong Side Defensive End in einer 4-3 spielen.
Sehr gut.
Kommen wir, ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu schnell und zu unübersichtlich, aber wie gesagt, im Zweifel googelt das nochmal, da kann man das an alles in Ruhe nochmal nachlesen. Zu Andrew Brown. Er kann seine langen Arme gut zum Bullrushen einsetzen, er hat eine vernünftige Athletik, er hat einen guten Get-Off, er kann gut penetrieren, er spielt mit einer guten Übersicht, zeigt hohen Einsatz, er nimmt immer wieder die Arme hoch, um Pässe abzublocken. Das zum Positiven. Aus irgendeinem Grund muss er ja auch in die dritte Runde bei mir gefallen sein. Das Penetrieren scheint leider zu selten. Two-Gapping ist nicht wirklich sein Ding. Musste er bei Virginia leider häufiger tun. Wie gesagt, nicht so sein Ding. Also auch wenn man als 3-4-Team darüber nachdenkt, ihn zu ziehen, vielleicht besser One-Gappen lassen. Kann man auch in der 3-4 machen. Er kann sich nicht besonders schnell von Blocks lösen. Als Edge-Rusher hat er kein Band. Ich meine, 6'3", 2,96, so ein Typ kann sich einfach nicht gut verbiegen. Also, wenn man ihn als Strongside-End einsetzt, primär als Run-Defender, nicht wirklich als richtigen Pass-Rusher. Und er setzt seine Hände noch zu oft ineffektiv ein, also er kämpft mit seinen Händen, aber es passiert nicht so viel. Techniktraining wird dann noch benötigt. Nichtsdestotrotz, Andrew Brown war aus gutem Grund ein 5-Star-Recruit. Der hat gute Anlagen. Und auch wenn die Production bei Virginia halt nicht so da war, wie man sie sich wahrscheinlich erhofft hat von so einem hohen Recruit, er hat halt irgendwo immer noch die Upside. Und deshalb habe ich ihn dann Mitte dritte Runde gepackt.
Ja, das mit der Upside stimmt. Stimmt auf jeden Fall. Vielleicht nochmal kurz One-Gapping, Two-Gapping. Geht darum, wie viele Lücken ein Spieler verteidigen muss. Und in dem Fall halt Lücken von Offensive Line, sprich von Center zu Guard oder von Guard zu Tackle. Und ein One-Gapper muss nur eine dieser beiden Lücken verteidigen oder eine dieser X-Lücken verteidigen. Ein Two-Gapper ist dann für zwei Lücken verantwortlich, was in aller Regel Spieler bevorteilt, die entsprechend ein bisschen stärker sind und ein bisschen mehr die Fähigkeit haben, wirklich sich um zwei Löcher quasi zu kümmern. Das hat den Vorteil, dass die Linebacker weniger Jobs haben in der Hinsicht und entsprechend agiler auf die gegnerischen Spieler drauf. Ich hätte fast gerade drauf prügeln können, so schlimm ist es ja im Football noch nicht, aber das vielleicht dazu. Und ein gutes Beispiel für eine One-Gapping 3-4 ist, wenn man sich das Rookie-Jahr von Joey Bosa bei den Chargers anschauen will, die ja mittlerweile auch umgestellt haben, aber das war im ersten Jahr unter Pagano eine, vor allen Dingen für Pagano-Verhältnisse, gute 3-4-Defense. Zurück zu Andrew Brown. Ich habe ihn mit einer 4-1. Und ja, er hat eine gewisse Quickness. Mir gefällt sein Get-Off. Er kann Lücken nutzen. Er ist relativ schnell, hat 34,5 Arme, was ziemlich lang ist. Ja, der ist aktiv und engagiert und versucht er auch seinen Teil dazu beizutragen, dass seine Mannschaft irgendwie erfolgreich ist. Aber ja, er ist kein Kraftmonster. Ich habe mich gefragt, wo so sein Fit ist. Du hast schon irgendwo wie recht, dass der irgendwie gefühlt relativ viel kann, aber es jetzt auch nicht sagt, bam, der ist jetzt genau für den Spot perfekt. Meiner Meinung nach gefühlt immer sehr oft an der Grenze zum Abseits. Also der leitet zum Teil ab und springt halt auch zum Teil rein. Awkward Hand Use steht bei mir. Also seine Hände setzt er zum Teil echt sehr, sehr komisch ein. Gewinnt mir einfach nicht oft genug. Der ist irgendwie raw und der ist mir halt oft zu hoch. Also, ich mag seine Athletik, ich mag sein Get-Off und seine Quickness. Ich mag aber jetzt nicht, wie er Football spielt, und das ist eigentlich schade, weil du hast völlig recht, das blitzt immer wieder durch, diese Five-Star-Recruiting, die Upside, also Five-Star-Recruit sind halt, ich weiß gar nicht, pro Jahr 20, 25, ich weiß nicht,
wie viele Spieler pro Jahr. Ja, hängt natürlich auch davon ab, wie talentiert der Jahrgang ist. Also ich habe auch schon gesehen, dass Leute irgendwie bis 35 oder sowas als Five-Stars eingestuft wurden, aber sind halt wirklich nur in Anführungszeichen eine Handvoll. Wenige Leute pro Jahrgang, wo natürlich ne, Tausende von Recruits an die Colleges wechseln, dann eben nur so 20, 30 Leute meistens.
Also es sind vermutlich, ich weiß gar nicht, wie viele Highschool-Football-Spieler es in den USA gibt. Und dann gibt es Tausende, die an die Colleges, ja, viele. Dann gibt es Tausende, die an die Colleges gehen und irgendwie zwischen 20 und 30, vielleicht auch mal ein paar mehr, Five-Star-Recruits, also das ist schon die absolute athletische Elite und da gehört Brown dazu und du hast es richtig gesagt, diese Anlagen sind auch immer wieder zu sehen, aber er macht es halt so selten. Ein Grund, warum du ihn Mitte der dritten Runde hast mit der 3-5, ich habe ihn Anfang der vierten Runde und ja, wir können gerne mit dem nächsten Spieler weitermachen.
Und der heißt Taven Bryan von Florida, 6'5 zu 91, Redshirt Junior aus Casper, Wyoming, der sich offensichtlich nach dem warmen Wetter gesehnt hat und deswegen, jetzt wollte ich einen Ort sagen, der mir nicht einfällt. Gainesville. Und deshalb nach Gainesville zum Studieren gegangen ist. 3-Star Recruit, Nummer 533 seines Jahrgangs war er. One-Year Starter bei Florida und vom Typ her 3-Tech oder 5-Tech. Ich habe ihn auf dem Board mit der 3,1, also Anfang der dritten Runde. Hat einen explosiven Get-Off, eine gute Athletik, er ist sehr beweglich. Er kann mit seinem, explosiven Get-Off und einem wohlplatzierten Rip-Move-Blocker direkt beim Snap schlagen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch was Positives von ihm habe. Effektiver Bullrush. Das war's dann leider mit dem Positiven für Taven Bryan, der seit der Combine sehr viel Hype abbekommt, denn dort war er, ich glaube, so ziemlich überall Top-Performer. War so ziemlich überall.
Ja, die 40 war nicht so wahnsinnig.
Ja, schnell, die 40, aber 4.495 für den Defensive Tackle, immer noch gut, tolle Sprünge, 3-Cone, Short Shuttle, ja, also man sieht aber eben auch auf Tape, der Typ ist beweglich, der Typ ist athletisch. So, als ich gesagt habe, er kann direkt beim Snap mit seinem Get-Off und einem Rip-Move-Blocker schlagen, kann er, macht er sehr selten. Wenn er es nicht schafft, direkt beim Snap seinen Gegner zu schlagen, ist er im Endeffekt raus aus dem Play. Ist er einmal geblockt, ist er geblockt. Er hat keine Counter-Moves. Seine Hände setzt er viel zu ineffizient ein. Aus Running Lanes lässt er sich relativ leicht rausschieben. Also wird da einfach, ich meine, 6'5 zu 91 ist für einen Defensive Lineman auch nicht wirklich, ich sag jetzt mal, fett. Also da ist mit Sicherheit noch Potenzial da, so 10 Pfund, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen mehr an Muskelmasse draufzupacken. Er muss kräftiger werden, er muss kräftiger spielen, eben gerade gegen den Lauf. Entschuldigung. Und ich hatte den Eindruck, dass er nicht wirklich die beste Übersicht hat, wenn es darum geht, Offensive Plays lesen zu können und dann entsprechend vernünftig darauf reagieren zu können. Taven Bryan wird mittlerweile sehr oft in die erste Runde gemockt. Dafür ist er mir viel, viel, viel zu raw. Ja, er hat die Anlagen, er hat tolle Anlagen. Aber sehr viel bei ihm noch aufzuarbeiten. Deshalb habe ich ihn nur Anfang der dritten Runde.
Ich habe ihn höher. Ich meine, der andere Grund, warum er zu Florida gegangen ist, ist vielleicht, hey, die Gators haben irgendwie in den letzten Jahren ziemlich viele D-Liner entwickelt und das ist ein College mit Renommee und ist es vermutlich wärmer als in Wyoming, ja. Das wird vermutlich der Fall sein. Ich habe ihn mit einer 2-3, aber es ist halt super schwer, den einzuschätzen. Und so diesen Top 20-Hype, den er halt in den letzten Wochen wirklich kriegt, also wir reden jetzt nicht nur irgendwie von 32 oder so, sondern zum Teil von irgendwie Mitte, Anfang 20er, sehe ich halt ehrlicherweise auch nicht wirklich. Den Bullrush hattest du angesprochen, den Geloff, die Athletik hattest du angesprochen, der hat eine gewisse Kraft. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich glaube, dass sein Ceiling, also das, was er halt werden kann als Prospect, sehr, sehr hoch ist. Und die Athletik halt immer wieder flasht. Und die Größe halt nett ist. Aber es ist halt, auf der anderen Seite, er spielt halt permanent zu hoch. Er gewinnt einfach nicht oft genug seine Matchups, obwohl er, und das sieht man halt, dass er irgendwie eine überlegene Athletik hat. Ich hatte den Eindruck zum Anfang der Saison, dass seine Unerfahrenheit zu sehen war. Also das ist so ein bisschen das, was du mit Football IQ, glaube ich, beschrieben hast oder mit Plays lesen. Das ist jetzt auch nicht so krass viel besser geworden, zumindest ein bisschen. Ich hatte den Eindruck, dass er manchmal abschaltet, zu früh vor allen Dingen. Ja, ich weiß nicht. Also der kann halt wirklich, also das Problem ist, der muss halt eine ganze Menge zusammenbringen, um erfolgreich zu sein. Wenn er das macht, dann kann das ein sehr, sehr guter Spieler werden. Aber der Weg ist halt relativ lang. Er hat so ein paar gute Eigenschaften, die ihn vermutlich relativ früh das Feld sehen lassen werden. Zumindest in einer Situational oder einer Backup-Rolle halt. Aber das Ding ist halt, mir ist es zu viel Athletik, um jetzt zu sagen, hier die dritte Runde oder so. Aber mir ist es zu wenig Wins und zu wenig Football und zu wenig Technik, um zu sagen, erste Runde. Deswegen habe ich Taven Bryant, den wir beide offensichtlich hassen, weil ihn alle anderen irgendwie in der ersten Runde haben. Oder sie hören einfach das, was NFL-Teams ihnen sagen. Vielleicht hat er sich ja auch in den Teamwork-Reports klar verhört, aber das ist was, was wir nicht beurteilen können.
Oder vielleicht stehen NFL-Teams auf Upside-Typen.
Ja.
Die es eigentlich gar nicht verdient hätten, so früh gezogen zu werden.
Aber Hagemann ist auch in die zweite Runde gefallen. Hat er was gemacht in der NFL, Hagemann?
Gefühlt nicht, aber ich sag mal so, Brian ist natürlich schon mehr der Typ Interior Pass Rusher und das hat irgendwo mehr Value. Ich meine, Hageman war klar mehr das Kraftmonster One-Tech Spieler. Hat nicht ganz so viel Value.
Ja, trotzdem ist das halt irgendwie so ein bisschen so. Also, ich weiß nicht, ob das erste, was ich dir geschrieben habe, aber gut, Taven Bryant bringt die PS zu selten auf die Straße. Nichtsdestotrotz ein interessanter Spieler. Beim nächsten Spieler ist es fast, ehrlich gesagt, so, dass ich mich entschuldigen möchte, dass ich einfach es noch nicht geschafft habe, nochmal Tape von diesem Spieler zu schauen. Deswegen werde ich mich in der Bewertung relativ zurückhalten. Ich werde das nachholen und dann auf irgendeinem Weg auch nochmal veröffentlichen. Aber mach du erstmal mit entsprechend Maurice Hurst weiter.
Jo, Maurice Hurst von Michigan, 6'1", 292, Redshirt Senior. Aus Westwood, Massachusetts, ehemaliger 4-Star-Recruit, die Nummer 266. 2017 Consensus All-American und von 2014 bis 2017, also sprich in jedem Jahr, das er für Michigan gespielt hat, war er eine Academic All-Big Ten Selection, also auch ein sehr intelligenter und arbeitseifriger Mensch. Und sein Vater, der ebenfalls Maurice Hurst heißt, spielte 7 Jahre lang Cornerback für die Patriots. New England Patriots, übrigens. Maurice Hurst habe ich immer noch mit einer absolut verdienten 1,3 auf dem Board. Denn Maurice Hurst ist ein geiler Spieler. Ja, er ist undersized, er ist nur 6'1, er hat nur 32 Zoll Arme, aber das ist für eine 3-Technik sowas von egal. 5-Technik kann damit Sicherheit auch spielen, wenn man ihn in einen One gappen lässt. Jarrell Casey lässt grüßen. Explosiver Get-Off, kann seine Hände toll einsetzen, um Blocker auszuhebeln oder auch um an ihn vorbeizukommen. Spielt mit sehr hohem Einsatz, ist ein sicherer Tackler, blockt immer wieder Pässe ab, er hat eine gute Athletik, auch wenn er kein Freak ist, wie ich ihn, also kein Aaron Donald, leider. Maurice Hurst ist andauernd im Backfield, er schafft das immer wieder durch die Offensive Line hindurchzukommen, ist da immer wieder bei Running Plays zu stören oder eben auf Quarterbacks Druck zu machen. Er hat eine gute Kraft, mit Sicherheit noch etwas ausbaufähig, wobei es mich beeindruckt hat, dass er mit 292 bei der Combine war, wo er bei Michigan mit 280 gelistet war. Er kann gut wenden für jemanden seiner Größe. Negativ ist, Handeinsatz muss noch konstanter kommen von ihm. Also sprich, er hätte eigentlich auch noch mehr disruptive sein können, eigentlich erschreckend, aber hätte noch kommen können. Und er overextendet hin und wieder, wenn er dann Blocker angeht, was denn dazu führen kann, dass er auf dem Boden landet. Aber alles in allem, Maurice Hurst ist ein toller Defensive Tackle, Schrägstrich, Five Technique, Defensive End, der einfach super disruptive ist, der immer wieder ins Backfield kommt, der weiß, wie man ins Backfield kommt, der explosiven Get-Off hat, seine Hände einsetzen kann und an dem die NFL richtig viel Spaß haben wird. Und ich habe ganz vergessen zu erzählen, wir hatten es zwar schon mal in einem Podcast gesagt, bei der Combine wurde er nach den Medical Evaluations nach Hause geschickt, weil dort eine Unregelmäßigkeit bei seinem Herzen festgestellt wurde. Seitdem hat er sich zweimal noch durchchecken lassen von Ärzten bei der University of Michigan und bei Harvard. Und die haben beide gesagt, ist alles okay, er kann weiterhin Leistungssport betreiben. Und daher sollte das nicht in irgendeiner Weise sein Draft-Standing beeinflussen. Und kommen wir zum nächsten Spieler, würde ich sagen.
Ja, ich bin jetzt gerade wirklich im Überlegen, ob ich es einfach so stehen lasse. Nee, ist mein Ernst, weil, also ganz banal gesagt, ich glaube, dass ich ihn halt underrate.
Ja, ich glaube, dass ich ihn overrate, aber ich finde ihn geil.
Gut, sagst du mal, du hast die 1-3 stehen gelassen, ne?
Ja.
Ja. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob wir ihn, das ist halt doof, wir werden ihn auch nicht nochmal in einem anderen Podcast besprechen. Pass auf, ich werde einfach meine Concerns mit ihm mitteilen, weil das Gute hast du alles gesagt. Ich habe mich wegen gefragt, ob er ein Finisher ist. Ich fand ihn ein bisschen anders heißt. Er fällt so oft in die Double Teams ohne Impact, die er macht, also die er entgegengestellt bekommt. Ich bin mir bei seiner Rolle in der NFL unsicher. Ja, 23-jähriger Rookie steht da noch bei mir.
Er ist ein Redshirt Senior, die sind 20 Jahre alt.
Ja gut, aber das ist halt Teil des Problems. Also.
Aber er ist halt auch schon verdammt gut.
Ja, wie gesagt, ich hatte ihn ursprünglich mit der 2-5 stehen. Ich gehe stark davon aus, dass ich die Grade jetzt nochmal anpassen werde. Beziehungsweise anders. Ich gehe stark davon aus, dass ich mir nochmal Tape von schauen werde, vor allem Late-Season-Tape. Und dann werde ich das irgendwie entscheiden. Ansonsten lasse ich euch jetzt mit Roman alleine, weil ich habe echt das Gefühl, dass, also du bist, glaube ich, ein bisschen weiter mit der Grade als viele NFL-Teams, aber wenn man sich halt Mock-Drafts anguckt von den verschiedensten Leuten, dann ist das schon, also ich glaube, sein Ceiling ist irgendwie Chargers und 17 oder vielleicht sogar schon ein, zwei Spots früher. Aber da, also ab da kann er halt gehen, denke ich. Und ich freue mich für ihn, dass vielleicht abschließend von mir zu Maurice Hurst, dass die Ärzte jetzt erstmal ihm grünes Licht gegeben haben und dass wir den weiter auf dem Footballfeld sehen. Und alles weitere wird sich zeigen, aber ich gehe davon aus, dass er in der ersten Runde geht. Und der ist jetzt, denke ich, für unsere beiden Teams tatsächlich, da die Chargers mittlerweile auch eine 4-3 spielen, ein Kandidat für die jeweiligen. Aber ich würde es an der Stelle einfach belassen, weil ich mir einfach bei dem Spieler zu unsicher bin, um da jetzt nochmal viel qualifizierter was zu sagen. Du kannst gerne noch Punkte aufgreifen, die ich benannt habe und die jetzt dort ausradieren oder zumindest kritisch hinterfragen. Aber
guck dir Tape
alles weiter dann vielleicht in einem anderen Podcast. Ja, das sowieso. Aber das sagen wir unseren Hörern immer. Von daher würde ich mir vorstellen, dass wir weitermachen.
Genau, guckt euch selber Tape an von Maurice Hurst, denn es gibt schlimmere Beschäftigungsmöglichkeiten.
Das ist in der Tat zum Beispiel schlechtes Guard-Tape schauen, Leute. Da war nicht ganz extrem vor. Das sorgt für schlechte Laune, aber Entschuldigung.
Justin Jones steht als nächstes auf dem Plan von NC State, 6'3", 309, Senior aus Austell oder Austell, irgendwie so, Georgia. Freestar war er als Recruit, Nummer 450, hat 33,5 Zoll Arme und vom Typ her 3-Tech, Schrägstrich 5-Tech. Ich habe ihn mit einer 3,7 auf meinem Board sitzen. Ist etwas anders, heißt, die 6,3 ist in Wirklichkeit eine 6,2,5. Er hat eine ordentliche Athletik, eine gute Beweglichkeit, einen quicken Get-Off. Er weiß seine Hände und Quickness einzusetzen, um an Blockern vorbeizukommen. Er spielt mit niedrigem Pad-Level, ist bei seiner Größe auch ein bisschen einfacher. Er verteilt kräftige Punches. Er ist auch als Bullrusher immer wieder erfolgreich, ein sicherer Tackler. Und das sind die positiven Sachen, die ich hier bei mir stehen habe. Sein Get-Off, wenn auch quick, kommt manchmal etwas zu spät. Also sprich, nachdem der Ball sich bewegt hat, ist seine Reaktion manchmal etwas langsam. Also bis er dann anfängt, sich zu bewegen. Gegen Double-Teams ist er chancenlos, was Three-Techniques meistens so an sich haben. Aber gut zu wissen. Gegen den... Moment, ach so, das ist was Positives. Ich hätte das nicht lesen sollen. Also noch was Positives. Gegen den Lauf lässt er sich oft nicht leicht bewegen. Also sprich, es ist nicht immer einfach, ihn aus dem Weg zu schieben. Aber wieder zurück zu den negativen Sachen. Als Pass-Rusher ist er mir zu oft ohne Plan. Was bedeutet, ein vernünftiger bzw. ein guter Pass-Rusher sollte sich vor dem Snap und überlegt haben, wie er seinen Blocker schlagen möchte. Das sehe ich bei Justin Jones einfach zu selten. Und das führt dann eben auch dazu, dass in seinem Spiel einfach zu wenig Konstanz ist. Und das ist einfach... Ja, er ist zwar disruptive, hin und wieder, immer mal wieder, aber es sollte halt einfach noch viel häufiger kommen. Eben gerade mit den Anlagen, die er hat, mit der Athletik, die er hat, mit der Quickness, die er hat, mit der Möglichkeit des Handeinsatzes, die er beherrscht. Und deshalb habe ich ihn eben auch nur in der späten dritten Runde mit 3,7 und es geht um Justin Jones, NC State.
Dann bitte. Ja. Ich bin mit dem nicht wirklich warm geworden. Ich wollte dir schreiben, hast du keinen besseren? Und wenn du meine Grade sehen wirst oder hören wirst, dann wirst du sagen, ja, ich habe natürlich bessere. Denn ich habe eine 5-0. Ist für mich nur reine Freetech, wie du schon angesprochen hast. African American Studies, bester Kumpel von Bradley Chubb. Und eine gute Senior Bowl Woche. Übrigens, diese Info mit Chubb habe ich von Ed Calhoun Lambeau, Jesse T. Fritsch, der ein tolles Google Docs Dokument geschrieben hat. Mit ganz vielen Prospects. Genau. So viel dazu. Justin Jones. 33,5 Arme, Average Combine, schlechter Short Shuttle mit 4,74. Positiv, ordentlicher Get Off. First Impact gefällt mir. Some Movement Skills. Das Arizona State Game war irgendwie deutlich besser als das Pittsburgh Spiel von ihm. Da hat er irgendwie unglaublich wenig gemacht. Super. Kaum einen Impact gehabt. Er rennt sich auch fest. Das ist das, was du, glaube ich, beschrieben hast mit, er hat nicht wirklich einen Plan für seinen Pass Rush. Und dann kommt auch ehrlich gesagt nicht mehr viel. Und ich fand, er sah sehr, sehr viel leaner als 309 aus. Also ich wette, dass der irgendwie maximal der 290er Range gespielt hat.
Willst du damit sagen, er hat bei der Combine sich heimlich Gewichte in die Hosentasche gesteckt?
Ja, der hat halt Wasser getrunken ohne Ende. also ich meine, es gibt ja wirklich die Berichte, dass halt Teams Spieler bei einem gewissen Gewicht sehen wollen und die Spieler dann halt die verschiedensten Dinge anstellen, um das dann entsprechend zu erfüllen. Aber
ich meine, also der jetzt macht ja einfach mal ein komplett anderes Thema, aber das muss ich jetzt einfach mal erzählen, ja, weil das wahrscheinlich nur wenige Leute wissen. Jason Witten dürfte ja einigen Menschen ein Begriff sein, die sich mit Football interessieren. In seinem Rookie-Jahr hat er mal ein Spiel aussitzen müssen, nachdem er sich seinen Kiefer gebrochen hat, beziehungsweise nachdem jemand anders ihm den Kiefer gebrochen hat in einem Footballspiel. Und er wollte dann unbedingt natürlich nach diesem einen Spiel, das er verpasst hat, wieder spielen. Das Problem ist natürlich, sein Kiefer war immer noch gebrochen. Und er konnte nicht keine feste Nahrung zu sich nehmen und entsprechend hat er Gewicht verloren. Und zu der Zeit, Head Coach der Cowboys war Bill Parcells, hat eben dann zu Witten gesagt, hör mal, wenn du Football spielen willst, will ich dich mindestens bei dem und dem Gewicht haben. Hat er im Endeffekt irgendwie Anfang der Woche gesagt. Und in der Woche wurde dann eben Witten gewogen und er kam auf das Gewicht. War nur die, in seinem Trainingsanzug hat er Gewichte reingesteckt, damit er auf das Gewicht kam.
Und das ist aufgefallen?
Nö.
Nee?
Das also ist dann hinterher rausgekommen sozusagen. So. Witten hat dann spielen dürfen. Okay. Es wird halt spekuliert, ob Parcells das insgeheim halt wusste oder nicht wusste oder mitbekommen hat. Und dann im Endeffekt dann vielleicht trotzdem gesagt hat, na okay, wenn er dann unbedingt spielen will, lasse ich ihn. Weiß man eben nicht. Aber ja, das ist Jason Witten für euch, Leute.
Man muss halt gucken, wie weit sowas Sinn macht. Es macht natürlich Sinn, wenn ein Coach sagt, ich will dich bei einem gewissen Gewicht haben. Es macht aber wenig Sinn, sich bei der Combine dann so viel Gewicht in Anführungszeichen wieder anzufressen oder halt was trinken ohne Ende, damit man entsprechend schwerer gewogen wird. Weil dann ist man letztlich immer noch nicht da, wo man sein muss. Und dann dauert es halt vielleicht entsprechend ein bisschen länger, um Muskelmasse oder ähnliches einfach aufzubauen. Das ist, denke ich, dann immer eine Geschichte, die man vielleicht ein bisschen flexibler haben muss, wobei jetzt man auch sagen muss, dass diese Maße auch schon ihren Wert haben, aber man sollte sich da von den Combine-Werten oder auch von den Combine-Maßen nicht immer so beeinflussen lassen, weil Bodytypes zum Teil in der NFL dann noch ganz schön ändern können. Das ist der letzte Satz zu mir. Jetzt kommen wir zum Spieler, der brutal unterm Radar fliegt und den ich ohne Roman vermutlich auch nicht jetzt zumindest in der nächsten Zeit angeschaut hätte. Es geht um RJ McIntosh von Miami.
Genau, 6'5", 286 Junior aus Fort Lauderdale, Florida. 3-Star Recruit war die Nummer 783. Also, ein bisschen unter dem Radar geflogen, auch da schon. Ist vielleicht so ein bisschen die Geschichte seines Lebens. 33,78 Zoll Arme hat der gute Mann. Und wenn ich sage gute Mann, dann meine ich, ich habe ihn mit einer 1,9 auf dem Board. Also late first grade. Ich habe ihn mir angeguckt und ich habe mich einfach in ihn verliebt, weil ich mag Defensive Linemen, die disruptive sind. Und RJ McIntosh ist disruptive. Er ist ein toller Athlet, was man insbesondere dann sieht, wenn Quarterbacks anfangen zu scramblen und RJ McIntosh irgendwie trotzdem nicht im Rückspiegel verschwindet, sondern mit denen mithalten kann. Hat einen überraschend guten Punch für seine Masse, also sprich, wenn er einfach mit ausgestrecktem Arm mal einen Gegenspieler bzw. einen Blocker aus dem Gleichgewicht bringt. Hat einen explosiven Get-Off, hat sehr aktive Hände, er bleibt immer in Bewegung, bleibt nicht lange geblockt, wenn er blockt wird. Er kommt immer wieder ins Backfield, wie ich schon angesprochen habe, ist einfach sehr disruptive. Er versucht immer wieder Pässe abzublocken, war auch 7-mal damit erfolgreich im letzten Jahr. Er kann sein Pad-Level schön tief halten. Und der letzte und der absolut positivste Punkt, den ich auf der positiven Seite hier bei ihm stehen habe, er hat Quentin Nelson einem Swim-Move geschlagen.
Oh.
Und Mr. Strichliste hier am anderen Ende der Leitung wird euch sagen können, das ist nur ein einziges Mal letztes Jahr passiert, richtig?
Dafür müsste ich jetzt die Strichliste von Quentin Nelson.
Also ich sag mal so, als ich dir erzählt habe, ich einen Defensive Tackle gefunden, der Quentin Nelson mit einem Swim-Move geschlagen hat, hast du sofort zurückgeschrieben, Miami, ne?
Ich sag mal so, es ist nicht oft passiert dieses Jahr, dass Quentin Nelson in irgendeiner Form geschlagen wurde. Es ist ja auch tatsächlich das einzige, gut, ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht alle Spiele von Notre Dame gesehen, aber halt schon viele, weil halt Quentin Nelson ein toller Guard ist und Mike McGlinchey ein toller Blocker ist. Und wenn man so hobbymäßig scoutet, dann hilft es, wenn man nicht immer dieselben Spiele schaut, weil sonst könnte einem vielleicht irgendwie langweilig werden. Wobei, bei Nelson ist es nicht passiert. Und ich hab das zurückgeschrieben, ich wusste auch nur nicht, um welchen von den beiden Miami Prospects es dann geht.
Aber immerhin wusstest du, in welchem Spiel Quentin Nelson offensichtlich denn das einzige Mal in seinem Leben geschlagen wurde.
So ungefähr. Er hat dann vermutlich drei Rosenkränze gebetet und vielmals um Entschuldigung gebeten. Ich meine, Notre Dame ist eine katholische Schule, da sollte man nicht allzu viele Fehler machen. Spaß beiseite, es ist halt Ja, es war ein sehr auffälliges Play. Ich habe auch tatsächlich zweimal geguckt und ich hatte mir dann die Miami D-Line so ein bisschen abgespeichert und ich hatte auch gesehen, dass es zwei Seniors sind, aber man kommt halt nicht immer zwingend so früh dazu, sich die Spiele anzuschauen. Und das war bei McIntosh der Fall. Und, ja.
Ja. Aber weiter mit dem Spieler. Seine Pass-Rush-Moves wirken noch recht unkoordiniert. Gegen den Lauf lässt er sich zu leicht bewegen. Ich meine, 286 Pfund. Ja, er muss kräftiger und schwerer werden. Und er muss sicherer tacklen. Das ist tatsächlich etwas, was mich am meisten noch bei ihm gestört hat, dass einfach er oft in der Position ist, Plays zu machen und sie dann aber nicht macht. Einfach weil er beziehungsweise weil ich dann Gegenspieler noch irgendwie aus seinem Tackling herauswinden können. Nichtsdestotrotz, wenn man sich einfach nur anguckt, ich meine, ja, seine Pass-Rush-Moves wirken unkoordiniert, aber er kommt durch. Gefühlt, er weiß gar nicht, was er tut, aber er ist gut darin.
Und er kommt halt auch gegen gute Spieler durch, ne? Also das waren jetzt keine Null,
oder, ja.
Das sollte man vielleicht nochmal sagen. Auch zum Beispiel das Virginia Tech Tape, was existiert, da ist zum Beispiel Wyatt Teller einer der Guards, der auch gedraftet werden wird und vermutlich nicht zwingend in der letzten Runde.
Ja, und eben gegen Notre Dame, auch wenn er seine besseren Plays dann über die von Notre Dame aus gesehen rechten Seite eher gemacht hat. Aber auch da sind gut gekuschte Offensive Linemen auf dem Feld, die wahrscheinlich dann irgendwann auch nochmal gedraftet werden, wenn sie dann so weit sind, dass sie das College verlassen. Aber im Endeffekt so das wirklich, das eine Play, was dann dazu geführt hat, dass ich ihn dann tatsächlich in die erste Runde gesetzt habe, war im letzten Tape, was mir angeguckt hat, ich meine gegen Kentucky war das, wo er gefühlt irgendwie, also er twistet quasi in die Mitte, sieht sich denn da einem Double Team gegenüber und im Endeffekt sieht man nur so seinen Kopf verschwinden, also er taucht irgendwie ab und ist auf einmal hinter den beiden. Also keine Ahnung, ob er durch die Beine durchgekrabbelt ist oder was auch immer. Ich habe mir das wirklich mehrfach angeguckt und dachte nur, was auch immer er gemacht hat, irgendwie ist er durch dieses Double Team durchgekommen und hat dann da einen Tackle for Loss gemacht. Ja, wie ich schon meinte, gefühlt weiß er gar nicht, was er tut, aber er ist trotzdem schon verdammt gut darin und deshalb habe ich ihn Ende der ersten Runde. Auch wenn er noch raw ist, er ist ein toller Athlet, er ist quick, explosiv, disruptive. Ja, ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Er ist noch kein guter Run-Defender, aber er ist disruptive.
Ja gut, und ich habe das ja am Anfang vom Podcast gesagt. Also Quarterbacks hassen Druck von innen und McIntosh wird aller Vermutlichkeit Druck von innen bringen und deswegen ist sein Value halt entsprechend hoch oder höher von einem Run-Defender. Ich habe ihn mit einer 2-2. Wir sind jetzt gar nicht so weit auseinander. Ich muss zugeben, ich habe relativ schnell gesehen, dass das der Spieler war, wo du sagst, boah, ich habe noch eine sehr hohe Grade. Weil normalerweise, wir haben 70, 80, 90 Spieler zu dem Zeitpunkt der Positionspodcasts gesehen. Und normalerweise siehst du nicht mehr Spieler von der Qualität, weil du die First-Rounder im Regelfall alle bis Ende Februar, spätestens bis Mitte März eigentlich gesehen hast. Einfach auch aus Eigeninteresse. Und entsprechend schön ist es, wenn man nochmal so ein Highlight hat, wenn so ein guter Spieler einfach nochmal vorbeikommt. Und McIntosh ist halt ein Gap-Shooting, Free-Tackling steht bei mir. Das ist halt, gib ihm eine Lücke und McIntosh wird sie nutzen. Das ist halt das Ding. Der hat einen Get-Off, der ist beweglich. Der hat halt auch seine Pass-Rush-Moves. Die sehen jetzt nicht technisch perfekt aus, aber er hat sie. Ich habe zum Beispiel einen Spin-Move gesehen. Ich habe einen Swim-Move gesehen, der ist sehr gut. Und selbst, also er hat keine Drills bei der Combine gemacht, das sollten heute noch dazukommen, aber das ist ein guter Athlet. Also, das ist ein guter Athlet. Punkt. Und ja, er setzt seine Hände meiner Meinung nach teilweise sehr, sehr gut ein, deutlich besser als viele andere Prospects. Und ja, er ist noch kein überragender Run-Defender, aber er hält zumindest seine Gaps. Also er lässt sich nicht zwingend immer auf seinen Lücken schieben. Und auf der negativen Seite steht er bei mir, dass er seine Pass-Rush-Moves einfach zu wenig einsetzt. Das ist dieser unkoordinierte Pass-Rush, der trotzdem oft genug klappt, aber in der NFL vermutlich eher Schwierigkeiten bereiten wird. Und bei einigen Snaps habe ich den Eindruck, dass er ein bisschen langsamer, dass er nicht jeden Snap 100% spielt, was zugegebenermaßen auch schwer ist, aber und dazu kommt halt Kraft und wie du halt angesprochen hast, der ist halt noch raw. So, der ist halt noch, da ist man erst an der Oberfläche von dem, was er kann. Und natürlich ist da ein gewisses Risiko, weil vielleicht ein guter Offensive Line Spieler das schon am Anfang ausnutzen kann, dass er eben noch nicht so gut ist. Nur es gibt auch in der NFL eine ganze Menge schlechte Offensive Line Spieler. So, also das ist nicht böse gemeint, aber das ist gerade in auf der Art hast du nicht die perfekten Spieler mit Movement Skills von Nelson oder von anderen Prospects. Von daher, McIntosh ist für mich eine der positiven Überraschungen. Ich bin super gespannt, wann der geht. Also ich glaube nicht, dass der erste Runde geht, aber ey, wir haben schon andere Rises gesehen von Spielern. Also und das Ding ist, letztlich dringt ja auch nicht immer alles zu den Medien nach draußen. Er wird halt im Moment, du hast es richtig gesagt, so ein bisschen underrated ist so ein bisschen sein Thema. Er wird ja im Moment nicht groß diskutiert. Zumindest vielleicht Day 2, aber jetzt nicht zweite Runde oder erste Runde. Und also das Ding ist, ich bin bei so Leuten, die Roman halt total hochlobt, und bin ich manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn man sich in den Spieler verknallt, das geht uns beiden so, Roman, manchmal ist er halt auch einfach zu groß und es verwischt so ein bisschen den Sinn für die Realität, aber McIntosh ist halt einfach ein guter Spieler. So, Punkt. Und ja. Ja, ich nehme in der zweiten Runde für die Chargers das Upgrade für Correlated gerne. Also oder als mögliches Upgrade. Aber wie gesagt, schaut euch RJ McIntosh an. Also das macht auf jeden Fall Spaß.
Ja.
Das haben wir mal richtig schön gesagt, Alter.
Richtig. Der macht Spaß. Der RJ. Derek Nardi haben wir hier als nächstes von Florida State, 6-1 Drohne. 300, genau. 317 Senior aus Virginia Beach in Virginia. Ehemaliger Four-Star Recruit, war 97 seines Jahrgangs, 33,5 Zoll Arme. Ich habe ihn mit einer 3,6 auf meinem Board. Spielertyp Undersized Nose Tackle, also sprich auch meinetwegen One Technique, wenn man eine 4-3 spielen möchte. Er ist kein guter Athlet. Ich glaube, dazu muss man nicht die Combine bemühen. Ich weiß gar nicht, hat er bei der Combine... Ja doch, hat er alles mitgemacht. Ja, hat bestätigt das, was man auf Tape sieht. Kein guter Athlet, aber sehr kräftig. Er setzt seine Hände und Arme gut ein. Er bringt mit seinen Punches Offensive Linemen immer wieder aus dem Gleichgewicht. Er selber spielt sehr ausbalanciert. Das ist mir wirklich positiv bei ihm aufgefallen. Also er selber ist nur schwer aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und wirkt irgendwo alles ziemlich kontrolliert bei dem, was er macht. Er beherrscht effektive Pass-Rush-Moves. Er kann sich schnell von Blocks lösen oder auch durch Blocks hindurcharbeiten. Er ist ein sicherer Tackler. Er spielt mit sehr hohem Einsatz. Ich habe ihn regelmäßig Plays das Feld hinterherlaufen sehen, auch wenn er einfach keine Chance hat, den einzuholen. Weil er halt nicht schaufen kann. Aber er versucht es trotzdem jedes Mal und das ist beeindruckend. Jetzt habe ich hier gerade meinen... Da war ich. Selbst von Double Teams lässt er sich kaum bewegen, also sprich nicht aus dem Weg schieben. Er beschäftigt gerne mehrere Blocker und er ist einfach ein sehr guter Run-Defender. Das ist diese Stärke, die er hat. Die Stärke, die er nicht hat, ist Pass Rush, denn auch wenn er Pass Rush Moves beherrscht, hat er einfach nicht die Quickness, um das in produktiven Pass Rush umzusetzen. Sein Get-Off ist eher langsam. Und das sind die zwei negativen Sachen, die ich hier noch stehen habe, abgesehen eben von seiner Athletik und dass er etwas undersized ist, wobei 33,5 Zoll Arme das ein wenig kompensieren sollten. Derek Nardi, wie ich schon meinte, bringt euch im Endeffekt keinen Pass-Rush, aber er ist verdammt gut darin, den Run zu verteidigen und das ist mir da halt so ein mit Drittrunden-Pick wert, deswegen habe ich ihn mit einer 3,6 auf dem Board.
Ich mag den nicht. Als Spieler, logischerweise. Als Mensch habe ich ihn noch nicht intensiver kennengelernt. Auch nicht intensiver kennengelernt, sondern nur auf Tape gesehen. Ich habe ihn mit einer 4,8 auf dem Board, weil es halt, wie du richtig sagst, Nose Tackle ist ein Two-Down-Player. Ich finde, das ist ein Spielertyp, der halt in der NFL echt an Value verliert. Auch wenn ich als Chargers-Fan aus dem letzten Jahr weiß, dass eine gute Run-Defense in der Defensive Line durchaus positive Seiten hat. Ich meine, man darf nicht vergessen, es war ein Four-Star-Recruit immerhin. So, und normalerweise gut bei FSU spielen auch wenige Three-Star-Recruits und weniger, aber er ist gut gegen den Lauf, er kann Blocks wunderbar schennen und ist tatsächlich mit einer guten Balance gesegnet. Das stimmt, man sieht ihn so gut wie gar nicht auf dem Boden. Aber ja, er ist so undersized und bei mir ist er zu oft in den Blocker rennt und dann nichts mehr macht. Und das nervt mich so ein bisschen. Und der kommt halt nicht zum Quarterback. Das hast du völlig richtig gesagt. Und ich habe mich halt gefragt, ob er nicht irgendwie ein Underachiever ist, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich hätte, weil das war schon auch damals im Recruiting Circle schon echt ein gewisser Name. Im Prinzip schließe ich mich deiner Analyse an, aber ich sehe ihn halt als Run-Defender einen Tacken schlechter. Und ich sehe den Value einfach mit einem mehr oder weniger pure Run-Defender nicht so. Und jetzt kannst du mir da noch einen weiteren Spieler, über den wir später reden, in die Ohren knallen, aber ich bin nicht mit ihm warm geworden. Vermutlich kannst du ihn als Run-Defender irgendwie late third irgendwie picken, aber ja. Ich will jetzt auch nicht zu lange draufhauen, weil manchmal, wenn man Spieler nicht mag, dann mag man Spieler nicht. Und das hat nichts mit Florida State zu tun. Also in dem Fall hat es nichts mit Florida State zu tun. Waren wir einfach mit dem nächsten Prospekt. Ja, sorry, also ich meine, ich kann noch eine halbe Stunde über Derek Nardi reden, aber ich habe halt jetzt gerade echt nicht mehr viel Neues hinzuzufügen und ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so das sensationellste Podcasten, wenn ich das jetzt tun würde. Von daher, lass uns lieber über Next Man Up sprechen.
Und Next Man Up ist Kendrick Norton, der andere Defensive von Miami, 6'3", 314, auch ein Junior aus Jacksonville, Florida. 3-Star-Recruit war Nummer 351 seines Jahrgangs, hat 33 3/4 Zoll Arme. Er ist der Sohn von Kent Norton Jr., dem jetzt neu Seahawks Defensive Coordinator und ehemals auch NFL-Spieler und Raiders Defensive Coordinator und so weiter und so fort. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 2,7 sitzen. Spielertyp 5-Tech-1-Tech, also 5-Technik oder 1-Technik, hat für seine Größe eine gute Athletik und Beweglichkeit. Gerade für jemanden, den ich als 1-Technik sehe, hat er eine gute Quickness. Ja, wie Christian gerade zu Derek Nardi meinte, der kann sich nicht so wirklich bewegen. Kendrick Norton kann bewegen. Entschuldigung, hab gerade mal wieder verloren, wo ich bin. Sicherer Tackler, schafft es auch immer mal wieder, Pass Rush zu generieren, beherrscht einige effektive Pass Rush Moves, die er auch weiß, im Run Game einzusetzen, um dann entsprechend ins Backfield zu kommen und Tackles for Loss zu machen. Das sind die positiven Sachen, die nicht positiven Sachen ist, gegen den Lauf muss er besser seinen Mann stehen und sich nicht so leicht aus dem Weg schieben lassen. Er spielt nicht immer im Gleichgewicht, da also im Endeffekt dann das Gegenbeispiel zu Nardi. Er spielt zu oft zu aufrecht, was dann natürlich Probleme bereitet, eben, ja, also es geht im Endeffekt Hand in Hand mit dem Gleichgewicht. Wenn man zu aufrecht spielt, schaffen es andere Leute einfacher nachzuhebeln. Und er muss einfach mehr Konstanz in sein Spiel bringen. Kendrick Norton, zusammenfassend, also ein primär Run-Defender als Defensive Tackle, aber auch jemand, der eben halt nicht so überragend Quickness hat, aber auch genug Quickness und Athletik hat, um hier und da mal zum Quarterback zu kommen. Aber halt auch im Endeffekt, wie das bei McIntosh der Fall war, noch raw. Also hat einfach noch Sachen zu lernen. Sollte vielleicht an seiner Lower Body Strength, wie es so schön heißt, noch ein bisschen arbeiten, eben um besser anchoren zu können, wie das alles so schön heißt im Fachjargon. Also sprich, um eben sich nicht so leicht wegschieben zu lassen. Deshalb, auch wenn er tolle Anlagen hat, habe ich ihn dann nur nur in Anführungszeichen in der zweiten Hälfte der zweiten Runde mit meiner 2,7 stehen. Und Christian darf jetzt erzählen, warum ich ihn auch overrate.
Ja, tust du. Aber ganz ehrlich, das war es, habe ich dir glaube ich im Vorgespräch gesagt, das war der Spieler, den ich am schwierigsten einschätzen konnte. Ich habe ihn mit einer Mid-Third, also 3,5, genau. Ja, das ist das Ding. Also im Prinzip so das Beste, was er halt hat, sind tatsächlich seine Movement Skills, seine Beweglichkeit. Und er hat auch einen guten Get-Off und die Balance, das heißt so die essentiellen Dinge für einen Defensive Tackle. Neben der Kraft sind eigentlich da. Ich finde, dass er seine Lücken gut verteidigt und dass er auch eine gewisse Kraft mitbringt. Was mich gestört hat bei den Tapes, war, dass er einfach nicht genügend Impact bei den Spielen hat. Also es sind so viele Snaps, wo ich mir denke, boah, du hast eigentlich die Athletik, du hast eigentlich die Beweglichkeit, aber du kriegst es gerade nicht hin. Und es war für mich ein bisschen schwer zu definieren, woran das liegt. Der rennt sich halt gefühlt sehr, sehr, sehr fest. Und gut, es war in der Miami-Defense auch ein Stück weit eher sein Job. Ich meine, McIntosh war derjenige, der da glänzen konnte. Das ist in der NFL nicht anders, dass die Three-Tech der Aaron Donald-Typ ist, der halt zum Quarterback kommt und die Millionen kassiert und der hart arbeitende One-Technik, wie zum Beispiel Michael Brockers oder so, halt viel Drecksarbeit macht. Vielleicht underrate ich ihn da in dem Moment. Aber mit den Anlagen, die er hat, und er hat eine ordentliche Athletik für seine Größe hingelegt, das hast du völlig zu Recht gesagt, hätte ich mir einfach mehr erwartet. Muss ich eigentlich zugeben. Und also mehr Impact in den Spielen. Deswegen, du hast Norton mit einer 2,7. Ich habe ihn mit einer 3,5 so krass weit auseinander. Gut, knappe Runde. Vielleicht doch, nein, nicht krass weit auseinander, aber schon auseinander. Aber nochmal, das war für mich einer der Spiele, die am schwersten einzuschätzen. Von daher überlasse ich dann im Zweifel das letzte Urteil den NFL-Teams beziehungsweise dem NFL-Team, was ihn dann auswählen wird. Und das war der letzte von den Spielern, die ich nachschauen musste. Über den nächsten hatten wir, glaube ich, noch in keinem Podcast geredet, weil da steht keine Grade die ich mir notiere. Genau, lass uns weitermachen von einem Run-Defender zum nächsten, könnte man fast sagen.
Yo, Daron Payne von Alabama, 6'3", 311, Junior aus Birmingham, Alabama. Und dann ist er nicht zu UAB gegangen.
Tja, Skandalös.
Wobei vielleicht, das Jahr, dass sie das Football-Programm...
Es war davor. Also er war davor, bevor das Football-Programm ein Jahr zugemacht hat, hat man gemerkt, ist ja gar nicht so geil, dass das Football-Programm geschlossen ist, und dann hat man das Football-Programm halt wieder. Ich will nicht wissen, was das an Kosten verursacht hat, so ein Programm ein Jahr runterzufahren, dann wieder hochzufahren. Aber gut, das ist nicht meine Entscheidung gewesen.
Anywho.
Ja, er ist zu Alabama gegangen, genau, zu der vermutlich besten Alabama College Football Schule.
Denn er war ein 5-Star Recruit und als 5-Star Recruit kann man sich natürlich nicht mit UAB abgeben. Er war die Nummer 29, offensichtlich 5-Star Recruits manchmal eben auch bis 29. Seines Jahrgangs übrigens diese Ratings, auf die wir beide uns glaube ich auch immer beziehen, sind von dem 24/7 Consensus Board.
Genau, die sehen die verschiedensten Rankings ein, die halt unter anderem ESPN, Scouts, Rivals auf jeden Fall noch, ich weiß nicht, ob da noch eine vierte Firma
dabei ist, aber die sind auf jeden Fall. Ja, das 24/7 eigene Ranking, ne?
Und genau, das 24/7 eigene Ranking und dann erstellen sie quasi einen Konsens aus dem und das hilft einem halt gut zu, im Prinzip die Extremwerte ein bisschen rauszunehmen, wenn einer einen sehr, sehr hoch hat und einen etwas niedriger hat, von daher gibt einem das schon eine ganz gute Übersicht und Payne hat es halt eben in diesen erlauchten Kreis der 5-Star-Prospects geschafft.
Jo, vom Spielertyp her, wie du schon meintest, primär Run-Defender, 5-Technik oder One-Technik. Ich habe ihn mit einer 2,6, also knapp vor Norton auf meinem Board, 33 Zoll Arme. Er ist athletisch etwas limitiert, was er denn bei der Combine im Endeffekt eigentlich widerlegt hat, aber das steht in meinen Notizen drin. Gute Quickness, das hat er bei der Combine auch gezeigt. Kann direkt beim Snap mit seinem Get-Off gewinnen. Handeinsatz ist im Saisonverlauf besser geworden. Gute Kraft, gute Übersicht. und er springt hoch und nimmt seine Arme hoch, um Pässe abzublocken. Nicht so gut bei ihm. Handeinsatz, auch wenn besser geworden, ist immer noch zu wild. Er zeigt bestenfalls Ansätze von richtigen Pass-Rush-Moves. Gegen Double-Teams ist er fast immer ohne Chance. Ich habe zu viele verpasste Tackles bei ihm gesehen. Kommt von Blocks meistens zu langsam los. Spielt zu oft zu aufrecht. Und auch wenn er immer wieder Highlight-Plays hat, wenn man sich Tapes von ihm anguckt, dazwischen taucht er immer wieder ab. Also, zusammenfassend, Daron Payne, an sich ein guter Run-Defender, aber sehr inkonstant in dem, was er da so tut. Sein großer Bonus ist seine Quickness, weshalb ich ihn in die zweite Runde gepackt habe, sonst wäre das nicht der Fall gewesen. Auch eher Kandidat Upside noch, weil das Tape an sich ist oft nicht so schön von ihm.
Ja. Ich habe mich übrigens vollends damit abgefunden, dass er der Chargers-Pick an 17 sein wird.
Ja, das würde mich insofern freuen, dass die Cowboys ihn ja nicht an 19 ziehen können.
Ich will ihn da halt auch nicht. Obwohl wir ihn im NFL-Talk Mock-Draft gezogen haben. Haben wir das gemacht? Ja, doch, glaube ich, haben wir. Ich habe ihn mit einer 2-2, also ich habe ihn besser. Das ist halt mein primärer Grund ist, dass ich halt einen Spieler, der für mich kein pure Run-Defender, aber im Wesentlichen ein Run-Defender ist, halt nicht irgendwie in Top 20 stehen will. Es sei denn, er ist halt so unfassbar geil. Das Payne halt nicht. Übrigens Payne AY und nicht AI geschrieben, aber das eine muss das andere nicht ausschließen. Ja, du hast schon gesagt, er hatte eine gute Combine. Gerade die 40 der 10er Split und die anderen Sachen waren auch echt ordentlich. Mir gefällt sein Handeinsatz, mir gefällt seine Balance, er wirkt spielintelligent auf mich. Das ist durchaus ein Effort-Spieler. Spin-Move ist gut, wenn er ihn mal einsetzt. Swim-Move, sorry. Er hat keinen Spin-Move gehabt. Da hätte ich mich dran erinnert. Und der kann Lücken attackieren, was für ein Defensive Tackle auch prinzipiell nicht so schlecht ist. Er hat insgesamt eine geringe Tackle for Loss in Sack Production. Also so ein bisschen spiegelnde ausnahmsweise Statistik auch mal. Den Spielertyp wieder, was nicht immer der Fall ist. Ist ein bisschen anders heißt, ein 6-2,5. Ist halt beschränkt auf 0 oder 1 in der NFL. Also es ist halt keine Free Tech. Und also ganz banal gesagt, er müsste halt öfter gewinnen. So. Und er hat halt für mich nur einen guten Pass-Rush-Move, das ist sein Swim-Move, den er noch dazu nicht immer und nicht immer konstant einsetzt, so, aber ja, ich glaube, der kann einem Team, die in den Lauf sehr, sehr früh weiterhelfen. Ich denke, ein Team wird ordentlich arbeiten müssen, um ihnen noch gewisse Pass-Rushing-Skills drauf zu satteln oder drauf zu schaffen. Und trotz seiner Qualitäten ist er mir einfach für einen First-Rounder zu eindimensional und ja, du hast ihn mit einer 2-6. Ich habe Alabama Defensive Tackle Daron Payne mit einer 2,2. Wir sind uns da weitgehend einig. Vielleicht habe ich die 2-2 auch nur gewählt, dass der Pick von den Chargers und Sitzen noch nicht so schlecht ist, keine Ahnung. Aber es ist. Es nervt mich irgendwie so ein bisschen. Wobei auf der anderen Seite muss man sagen, dass die spekulierten Picks jetzt bei den Chargers halt nie eingetreten sind. So, also weder Bosa noch Mike Williams sind gekommen, aber das Problem ist halt, und da werden wir irgendwann noch mal in einem Mock-Draft drüber reden, dass die wirklichen Value-Spieler, die ich da gerne hätte, wie Vita Vea, über den wir gleich noch reden, und Derwin James halt vermutlich nicht mehr da sein werden. Und dann, liebe Chargers, pickt bitte BPA, das ist egal. So, oder pickt ein Offensive Tackle. So.
Möglich, dass dann ein Offensive Tackle BPA ist?
Ich weiß nicht, warum die Leute mal Connor Williams fassen, aber der hat, glaube ich, Knieprobleme und ist deswegen ziemlich am Droppen. Aber McGlinchey in dem Spot würde ich, glaube ich, auch nehmen. Den nächsten Spieler vermutlich nicht, aber hey, es ist Football und es ist der Draft und was wissen wir schon. Deswegen machen wir mit Harrison Phillips weiter.
Jo, dem Defensive Lineman von Stanford, 6'3", 307. Richard Jr. aus Omaha, Nebraska, 33,78 Zoll Armlänge wurden bei der Combine bei ihm gemessen. Hat 2015 Kreuzbandriss erlitten und 2016 und 17 war er im Pac-12 All-Academic First Team. An der High School war er auch als Ringer und Diskuswerfer erfolgreich. Three-Star Recruit, könnte ich nochmal erwähnen, die 625 seines Jahrgangs. Ich habe ihn, nachdem ich mir nochmal mehr Tape von ihm angeguckt habe, ja, das passiert hin und wieder, jetzt mit einer 2,5 auf dem Board, denn Late Season Tape war besser. Muss ich einfach mal so sagen. Nichtsdestotrotz ist er immer noch athletisch sehr limitiert, wobei das auch im Endeffekt nur auf seine Long Speed Bezug hat, also sprich, wenn das Play, ich sag jetzt mal, aus der Pocket herausgeht, beziehungsweise aus dem direkten Boxbereich rausgeht. Er hat einen quicken ersten Schritt, insgesamt eben Short Area Movement, gute Movement Skills, er ist sehr kräftig, hat er, beziehungsweise bekommt er eine Hand an den Mann, ist das Tackle effektiv gesetzt. Er kann auch aus dem Block heraus Tackles machen. Er kann Offensive Linemen direkt beim Snap mit seinem quicken Get-Off und Swim-Move schlagen. Er spielt mit sehr hohem Einsatz. Und das, was ich da stehen habe, habe ich eben schon gesagt. Nicht so schön, was mir bei ihm nicht so gefällt, ist, dass er seine Hände immer noch zu zufällig einsetzt, dass er keine Counter-Moves zeigt, wenn er sich mit seinem ersten Move was gerannt hat. Und er spielt immer noch zu aufrecht und lässt sich gerne zu Boden blocken. Natürlich lässt er das nicht gerne tun, aber es passiert einfach noch zu oft. Nichtsdestotrotz, Harrison Phillips. Interessanter Spieler.
Sag's mal die Grade, bitte.
2,5, hatte ich die nicht gesagt?
Ich weiß nicht, ich glaube, ich war gerade abgelenkt. Ich bin nur gerade sichtlich überrascht von dieser 2,5.
Ja. Also das ist so für mich die Range der quicken One-Techniques. Phillips, Payne, Norton, immer so 0,1 auseinander. In dieser Reihenfolge. Ja, also er hat eben für jemanden, der ein sehr guter Run-Defender ist, eben eine sehr interessante Quickness. Und er weiß halt grundsätzlich, also er kann grundsätzlich seine Hände eben einsetzen, um zumindest sowas ähnliches wie Pass Rush zu generieren. Er wird einfach noch Technik-Coaching brauchen, eben wie man seine Hände richtig einsetzt, wie man einfach noch ausbalancierter spielt, wie man bisschen tiefer insgesamt spielt. Aber er bringt halt sehr interessante Anlagen mit und ich meine, er war auch der beste Benchpresser bei der Combine.
42.
Ja, also er hat Kraft, er hat viel Kraft und dazu eben Quickness und Einsatzwillen und deshalb habe ich ihn bitte zweiter.
Ja, ich bin gerade überrascht, dass wir jetzt doch uns da so angenähert haben. Ich hatte ihn mal, ich hatte ihn irgendwann bei einer 1,8, die ist durchgestrichen, ich hatte ihn mal bei einer 2,2, die ist durchgestrichen, jetzt ist er bei einer 2,3. Einfach weil die Combine halt auch nicht so geil war, außerhalb von den, von der Bench.
Ja, vom Short Shuttle und vom Free Cone.
Ja.
Short Area Movement.
Ja. Das ist halt das Ding, er ist halt kein rein eindimensionaler Passrusher. Kein rein eindimensionaler Run-Defender. So. Er hat gewisse Qualitäten im Passrush, vor allen Dingen durch seinen Swim-Move. Und im Laufspiel selber ist halt unglaublich schwer wegzubewegen. Es ist halt ein Effort-Spieler auch. Und der ist halt unglaublich engagiert und involviert in den Partien, in die er spielt. Der steht selten rum, der macht selten gar nichts. Der ist gefühlt sehr aktiv und meistens halt auch im richtigen Spot und hat eine unheimlich tolle Gap-Control, also der hält seine Lücken und hält ihn grundsätzlich oben, wenn der Quarterback den Ball wirft und er nicht zu ihm gekommen ist, aber da hat er halt auch mit seinen knapp 34er Armen auch die Chance, die entsprechend runterzuschlagen. Er ist zu hoch, das stimmt. Er wird hin und wieder mal seitlich aufs Gerbs geschoben. Also er tut sich halt schwer gegen Leute, die wirklich eine sehr, sehr gute Balance haben. Also namentlich Nelson zum Beispiel. Und er könnte auch öfter gewinnen. Aber er hat ein interessantes Paket, was er da hat. Du hast recht, da ist noch viel Coaching, was gefragt ist. Aber ist ein interessanter Spieler, den wir beide Mitte der zweiten Runde haben. Und jetzt kommen wir tatsächlich schon zum letzten Spieler. Wir bleiben drauf. Aber es wäre geradezu eine Schande, wenn wir nicht über Vita Vea reden würden.
Von Washington, 6'4", 377, Redshirt Junior aus Milpitas, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Kalifornien, 3-Star Recruit, Nummer 587 seines Jahrgangs, 23 Jahre jung, sage ich jetzt einfach mal, weil ich älter bin. Was aber eigentlich so ein bisschen bedenklich ist, weil Redshirt Junior 23 Jahre alt.
Mhm.
2017 war er Second Team All-American und an der Highschool hat er auch Running Back gespielt und aufgrund dieser Notiz habe ich jetzt tatsächlich nochmal seine Recruiting-Seite hier aufgerufen. Immerhin an der Highschool bzw. als Recruit war er mit 260 Pfund nur gelistet. Jetzt frage ich mich natürlich nur gerade, welchen anderen Footballspieler er denn in der Zwischenzeit gegessen hat.
Das wollen wir nicht rausfinden. Also sehr investigativ.
Um auf die 347 mittlerweile zu kommen. Also offensichtlich bei dieser Größe kann er eigentlich nur ein Run-Defender sein. Also sprich One-Technique, Nose-Tackle. Nichtsdestotrotz ist er ein Spieler, der sich besser bewegen kann, als ein Mensch es mit 347 Pfund tun sollte. Egal. Sehr athletisch für seine Größe. Ich meine, bei der Combine ist er eine 5,10 über 40 Yards gelaufen. Klingt nicht schnell, aber der Typ ist fett. Und dafür ist das schnell. Ich bin jetzt gerade überlegen, in welcher Range Shelton gelaufen ist.
Nee, aber wenn du weitersprichst, ja, kann ich das, also ich meine,
das war irgendwie so in der 5-6 oder irgendwie sowas.
Und es hieß schon damals von Danny Shelton, oh, der hatte aber eine gute Combine. So.
Ja. Jedenfalls. Also, sehr athletisch für jemanden mit seinem Gewicht. Er hat einen schnellen ersten Schritt. Er ist sehr kräftig. Er schafft es, Gegner immer wieder einfach aus dem Weg zu schubsen. Also, er braucht gar nicht wirklich Pass-Rush-Moves, Handeinsatz, sondern einfach nur ein Schubster und gut ist. Er kann Double-Teams splitten. Er nimmt die Arme schön hoch, um Pässe abzublocken. Und er zeigt eine gute Übersicht und schnelle Reaktionen. Und 32,5 Zoll Arme steht bei mir noch ganz unten, weil die Combine erst später war als mein erster Scouting-Bericht. Nicht so schön bei ihm. Ich habe seine Grade gar nicht gesagt. Ich habe ihn mit einer 1,7 immer noch auf meinem Board sitzen. Nicht so schön ist, dass nach seinem ersten Schritt, wie ich vorhin meinte, ja schnell ist, ihm doch relativ schnell die Luft ausgeht. Sein Handeinsatz ist relativ wild und wirkt ziemlich koordiniert. Er spielt zu aufrecht und landet immer wieder auf dem Boden. Er lässt sich zu oft von Blockern kontrollieren und kommt nicht wieder los, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, wenn man bedenkt, wie kräftig er ist. Aber das hat halt auch dann eben mit seinem zu aufrecht Spielen zu tun, wo er eben tiefer spielen muss, um sich nicht so leicht aushebeln zu lassen. Und er ist nicht wirklich ein Passrusher. Und jetzt kommen wir halt eben zu dieser Diskussion, die Christian vorhin schon angedeutet hat, wenn ein Defensive Tackle einem halt nur Run Defense gibt und effektiv nicht wirklich Pass Rush, wie hoch kann man ihn dann graden? Dazu gibt's halt noch so ein paar technische Mängel. Ich meine, Vita Vea hat eine sehr hohe Upside, Er kann ein sehr guter Nose-Tackle-One-Technique werden in der NFL. Hat halt noch zu. Und er wird wahrscheinlich halt nie ein Pass-Rusher werden in der NFL. Also sprich, effektiv ein Two-Down-Player. Wo dann eben die Frage ist, wie, also, beziehungsweise in der heutigen NFL sieht er dann vielleicht 50% der defensiven Snaps über die gesamte Saison gesehen. Und da ist dann halt auch so die Frage, wie sinnvoll ist dann ein entsprechendes Investment in ihn. Also, ich habe ihn in der 1,7, was bedeutet so Range um 20 rum in der ersten Runde. Ja, da würde ich ihn dann so ziehen. Und jetzt darf Christian kommen.
Ja, das ist halt einer der Spiele, die ich bei Chess will, ne? Und also übrigens, Shelton ist eine 5,64 gelaufen. Bei 339. Also sogar noch, er war sogar noch leichter. Okay. Das habe ich jetzt nicht gedacht.
Ja, und dann jetzt eben wäre halbe Sekunde schneller.
Ja, das ist halt signifikant, könnte man sagen. Also der Punkt ist, ja, er ist primär ein Run-Defender. B, ich glaube nicht, dass das bleiben muss. Das ist tatsächlich das, was ich glaube. So, und ich habe ihn mit einer 1-4. Ich mag den total gerne. Wie gesagt, das ist neben James der Spieler, den ich dann sitzen will. Ich glaube nicht, dass die Chargers ohne Upgrade eine Chance haben, den zu picken. Ist halt immer ein bisschen Spekulation. Es gibt immer dann wieder Spieler droppen, Spieler, die droppen. Zum Beispiel letztes Jahr ist Jonathan Allen halt viel mehr droppt, als er sollte. Und ich glaube, die NFL-Teams bereuen es auch gerade ziemlich. Weil der hat ein gutes Jahr für Washington gehabt, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich meine, er hat das
ja auch verbracht. Ja, er war verletzt, genau. Ja, da ist schon wieder die Wahrnehmung, die einem das sagt. Er muss doch gut gewesen sein. Und ich glaube, dass die NFL-Teams das bereuen werden, sofern er dann
wirklich fit ist. Ja, ich meine, das ist ja wegen Injury Concerns, ist er gedroppt und dann ist er verletzt.
Ja, man könnte sagen, die NFL-Teams haben recht gehabt, was ja auch hin und wieder mal vorkommen soll.
Na.
Im Prinzip.
Nach einem Jahr zu früh. Ja, geht weiter.
Im Prinzip hast du zu weh alles gesagt. Ich glaube halt, dass er durchaus jemand sein kann, der auch einen Impact im Passing Game haben wird. Eben aufgrund seiner Athletik und eben aufgrund, weil ich einfach glaube, dass einiges von dem, was er noch nicht kann, wirklich Coaching ist. Deswegen habe ich ihn mit einer 1-4. Den Spieler an sich hast du wunderbar beschrieben. So, ich finde, er geht kluge Wege. Er hält seine Gaps mit einer Disziplin, die ich... Ich kann mich halt nicht... Ich war ein sehr großer Danny Shelton-Fan, muss ich an der Stelle sagen. Und ich habe damals sehr geweint, als die Browns ihn gepickt haben. Weil ich gar nicht weiß, ob er bei Free Charles überhaupt in Betracht gekommen wäre. Aber... der ist diszipliniert, der ist kräftig, der hat Athletik und der kann sich vor allem für die Size. Das macht halt Vita Vea aus. Und wie gesagt, ich glaube, dass er noch eine ordentliche Chance hat, es zu lernen, zum Quarterback zu kommen, auch wenn das in der NFL nicht seine Primrolle spielt. Wenn ich sagen würde, ich sehe ihn auch als reinen Run-Defender, hätte ich ihn nicht mit einer 1-4 gegradet, da bist du mit der 1-7 schon eher dran. Ich gestehe mir das Potenzial zu, dass er sich da entsprechend zu entwickeln kann. Weil das, was ich auf Tape gesehen habe, hat mir echt gut gefallen. Das war ein Spieler, der zwischenzeitlich viel Hype gekriegt hat und nicht jeder Spieler, der dann den Hype sozusagen kriegt, kann das auf Tape validieren. So, und weil er hat es aber getan und ist ein First-Round-Player und ich bin sehr gespannt, wo er geht. Auf der anderen Seite muss man sagen, Typen wie er tendieren dann doch schon mal im Draft ein bisschen zu droppen. Eben weil es diese Fragezeichen im Passing Game gibt und das sind Sachen, die bei NFL-Teams eine hohe Relevanz haben, also die wichtig sind. Und wenn du da irgendwie eine kleine Schwäche hast, dann ist das eher was dazu führt, dass du vielleicht ein bisschen tiefer gepickt wirst, als du solltest.
Ja, weil das glaube ich gar nicht mehr. Wenn du dir eben anguckst, wo Danny Shelton gedraftet wurde, wo seinerzeit auch Ray Poe gedraftet wurde, also...
Shelton ist um 12 gegangen, oder?
Ja.
Poe 21 Mensch. Oder so? Poe 21 oder?
Ich meine 11 hätte ich jetzt gesagt, also auch.
Ich guck mal.
Hohe 10er Picks.
Das mit Poe gucke ich mal nach. Bei Shelton bin ich mir mit Ziff relativ sicher. Das stimmt. Wobei, wir müssen nochmal gucken, was Poe dann für ein Workout gemacht hat. Der hatte ja auch. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, doch ich glaube, ich habe den gesehen, aber ich weiß nur, dass es ziemlich inkonstant von ihm war.
Also er ist an 11 gedraftet worden. Combine halt 498 40 Yard Dash. Also der hat halt die Combine ordentlich gerockt, ne?
Ja. Das waren komplett freakige Zahlen für die Masse.
Ja,
mit ja, 6, also 3, deswegen,
3, 46.
Das kann sein. Deswegen, ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass die Chargers ihn 17 ohne, also dass die Chargers ihn ohne Upgrade bekommen. So. Aber ja, wir werden es mal sehen.
Genau, das waren jetzt unserer beider Gedanken zu Interior Defensive Linemen. Ich habe mir deine Grades natürlich wie immer nicht aufgeschrieben.
Also, egal, ich hab beide.
Ich sag mal zusammenfassend, ich habe 3 First Round Grades mit in dieser Reihenfolge Resource, wie der Veya, RJ McIntosh dran, 3 Second Round Grades, die Run Defense Reihe mit Harrison Phillips, Zaron Payne und Kendrick Norton und dann eben noch ein paar Third, Fourth, Fifth und so weiter Grades. Das soll es für heute gewesen sein. Nächster Podcast machen wir dann die Edge Rusher zuerst.
Wir gucken, wir machen entweder die Edge Rusher oder die Interior Line. Die Titans vielleicht machen wir inhaltlich mit den Edge Rushern dann weiter. Das schließt sich doch ganz gut an. Wobei auch die Interior Defensive Line sich an, Offensive Line, an die Interior Defensive Line sich anschließen. Ich weiß nicht. Wir werden mal gucken, es wird einer von den beiden sein.
Ja.
Und das könnt ihr euch dann im Laufe der nächsten Woche oder der kommenden Woche dann. Ne?
Genau. Das könnte jetzt, weil ich es am Anfang des Podcasts schon mal so angedeutet habe, mache ich doch heute mal wieder die Runde, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt auf unserer Seite vorbeischauen, www.derdraft.de und dort alles kommentieren, was Rang und Namen hat. Ihr könnt uns auf Facebook liken und Nachrichten schicken. Auf Twitter findet ihr Christian als @chris5sa, ich bin @maschinist. Und E-Mails an derdraft@freenet.de. Wenn ihr denn E-Mail schreiben wollt. Das war's für heute. Wie immer, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.